Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel »Das Wunder der biblischen Prophetie« vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet »Jesus Christus allein«, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Dr. Arnold Fruchtenbaum den 3. Teil seines Themas »Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Auswirkung des Bundes mit Abraham im Neuen Testament. Lukas Kapitel 7, die Verse 2 bis 5 und Vers 10. Der Dienst Jesu richtete sich vor allem an die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Ab und zu kamen aber auch Heiden in den Genuss seines öffentlichen Wirkens. Wir wollen feststellen, warum diese Nichtjuden gesegnet wurden. In Lukas 7 wird über einen römischen Centurio berichtet. Die Römer waren zu jener Zeit die Besatzungsmacht im Land Israel. Deshalb waren Juden und Römer nicht gerade Freunde. Im Normalfall hätten die Leiter der jüdischen Gemeinde einen römischen Centurio als Feind angesehen. Aber hier lag der Fall anders. Als der Sohn des Hauptmanns erkrankte, gingen die Leiter der jüdischen Gemeinde zu Jesus und legten für diesen Römer ein gutes Wort ein. Wir lesen in Lukas Kapitel 7 die Verse 4 bis 5. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, »Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut.« In Vers 4 erklären die jüdischen Ältesten Jesus, dass dieser römische Centurio ein Wunder wert sei. Und in Vers 5 nennen sie dafür 2 Gründe. Im Gegensatz zu vielen anderen liebte er das jüdische Volk und er drückte diese Liebe dadurch aus, dass er eine Synagoge gebaut hatte. Es handelte sich dabei um die Synagoge von Kapernaum, in der Jesus selbst so oft gesprochen hat. Deshalb erfuhr der römische Centurio den Segensaspekt des abrahamitischen Bundes. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 22. In Apostelgeschichte 10 haben wir wiederum die Geschichte eines römischen Hauptmanns. Von Kapitel 1 bis Kapitel 10 in der Apostelgeschichte waren alle Gläubigen jüdischen Ursprungs oder aber Proselyten, also Nichtjuden, die sich beschneiden ließen und somit Juden geworden waren. Diese Menschen hatten sich ursprünglich zum Judentum bekehrt, wurden jedoch dann mit dem Evangelium konfrontiert und sind gläubig geworden. In Apostelgeschichte 10 ist es also so, dass noch kein Heide in die Gemeinde gekommen ist. Gott hätte irgendeinen unbeschnittenen Nichtjuden als erstes Glied der Gemeinde Jesu auswählen können. Warum aber erwählte er ausgerechnet Cornelius? In Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 22 lesen wir, »Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Weil Cornelius das jüdische Volk gesegnet hatte, erfuhr er den göttlichen Segen und wurde als erster unbeschnittener Heide in den Leib Jesu aufgenommen. Auswirkung des Bundes mit Abraham in der nachbiblischen Geschichte. Sowohl in der jüdischen als auch in der Menschheitsgeschichte erkennen wir, dass das grundlegende Prinzip der göttlichen Geschichtsphilosophie »Ich will dich segnen«, die dich, Abraham, und deine Nachkommen segnen, und ich will denen fluchen, die dir fluchen, seine Gültigkeit behalten hat. Es folgen ein paar Beispiele. Erstens Spanien. Dieses Land war früher einmal ein mächtiges Imperium. Sein enormer Einfluss zeigt sich an der weiten Verbreitung der spanischen Sprache. Spanien war eine Seemacht mit einer riesigen Flotte, der Armada. Es gab eine Zeit, in der die Juden dort große Freiheit genossen. Diese Epoche wird in der jüdischen Geschichte auch als die goldene Zeit in Spanien bezeichnet. Damals befanden sich die berühmtesten Rabbiner und die größten jüdischen Schulen in diesem Land. Solange diese Nation die Juden segnete, erfuhr sie den göttlichen Segen. Im Jahr 1492 änderte sich das, denn zu diesem Zeitpunkt wurden alle Juden aus Spanien vertrieben, sodass das Land sehr schnell fast völlig frei von Juden war. Damit aber begann der Verfall des spanischen Wirtschafts und Kulturlebens, denn die Juden hatten auf beiden Gebieten eine wichtige Rolle gespielt. Schließlich wurde sogar die mächtige spanische Armada zerstört, größtenteils durch einen Sturm in einer Seeschlacht mit England. Als Spanien sich gegen die Juden wandte, verlor es seine Rolle als Weltmacht. Zweitens England. Um 1600 erklärte sich England als eines der ersten Länder wieder bereit, Juden aufzunehmen. Jüdische Bürger erhielten dort immer mehr Freiheiten. Schließlich wurde England zu einem derart großen Imperium, dass das Sprichwort aufkam: Die Sonne geht nicht unter auf der britischen Flagge. Das Land hatte sogar einen jüdischen Premierminister. Benjamin Disraeli half mit, das britische Empire noch weiter auszudehnen. Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1917, als die britische Regierung in der Balfour-Erklärung den Juden das Recht zugestand, ihre Heimat wieder in Palästina zu finden. Aber nach dem Ersten Weltkrieg änderte die Regierung diese Politik. Plötzlich war man gegen die Errichtung einer nationalen Heimstätte der Juden in Palästina und gegen eine jüdische Emigration aus England. Etwa im gleichen Zeitraum begann der Zerfall des britischen Empire und der Verlust jener Gebiete, die England durch Benjamin Disraeli hinzugewonnen hatte. England war nicht mehr die Weltmacht, die es einst gewesen war. Auch hier erkennen wir das untergeordnete Prinzip, nachdem ein Fluch einen anderen derselben Art nach sich zieht. Auch die nächsten beiden Beispiele bestätigen dieses Prinzip. Drittens, Deutschland. Der Zweite Weltkrieg begann 1939 mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen. Danach griff Nazi-Deutschland weitere Länder an. Die Nazis begannen auch damit, Juden aus ganz Europa zu deportieren und sie in Vernichtungslagern oder in Städten wie Warschau in Ghettos einzufärchen. Um diese Ghettos herum wurden Betonmauern errichtet. Die Juden wurden so lange systematisch umgebracht, bis etwa 6 Millionen gestorben waren. 17 davon gehörten zu meiner Familie. 1945 erlitt dann Deutschland eine Invasion und Besetzung durch die Armeen Englands, Frankreichs, der USA und der Sowjetunion. Die Leute, die einst um die jüdischen Ghettos herum Betonmauern errichtet hatten, erhielten jetzt eine Betonmauer, die ihre eigene Hauptstadt teilte. West-Berlin war von dieser Mauer umgeben. Diejenigen Menschen, die einst Juden dazu gezwungen hatten, andere Juden umzubringen, mussten nun miterleben, wie Deutsche andere Deutsche ermordeten. An dieser Berliner Mauer und im gesamten Grenzgebiet. Eine ganze Generation lang hat Deutschland erfahren, dass ein Fluch einen gleichartigen Fluch nach sich zieht. Viertens, die arabischen Staaten. Das letzte Beispiel stammt aus der Zeit, als ich noch an der Hebräischen Universität in Jerusalem studierte. Es war im Mai 1967, als vier arabische Staaten sich miteinander verbündet hatten, um den jüdischen Staat zu zerstören. Es handelte sich um den Irak und Syrien, Jordanien und Ägypten. Als die Spannungen stiegen, schaltete ich im Radio die arabischen Sender ein, um zu hören, womit sie uns denn eigentlich drohten. Ich wohnte damals nur vier Blöcke entfernt von der Mauer, die Jerusalem in zwei Teile teilte. Das bedeutete, dass die jordanische Armee, damals die beste arabische Armee, nur vier Häuserblöcke entfernt war. Auch deshalb wollte ich wissen, womit sie uns eigentlich drohten. Etwa zwei Wochen vor dem Ende des Krieges sagte der ägyptische Präsident Nasser im Radio, er würde alle Juden aus Israel verjagen und sie ins Mittelmeer treiben, damit sie nach Europa zurückschwimmen müssten. Etwa fünf Tage später hörte man den jordanischen König Hussein im Radio. Er sagte, dass er seine Landesgrenzen jetzt so verschieben würde, dass sie ganz Palästina umfassen würden. Demnach hatte er vor, ganz Israel zu annektieren, um es zu einem Teil von Jordanien zu machen. Diese Drohungen setzten sich fort bis zum 5. Juni 1967. Ich war auf dem Weg zu meinen Kursen an der Universität, als die Sirenen heulten und uns darüber informierten, dass der Kampf nun endlich begonnen hatte. Nach vier Tagen waren es nicht die Juden, die durchs Mittelmeer schwammen, sondern ägyptische Soldaten, die schwimmend durch den Suezkanal zurück nach Ägypten flohen. Auch das war ein Fluch für einen gleichartigen Fluch. König Hussein hatte die Wahrheit gesprochen. Seine Grenze wurde tatsächlich verschoben, aber in die entgegengesetzte Richtung. Nicht er annektierte jüdisches Land, sondern sein Land wurde von den Juden in Besitz genommen. Auch diese Beispiele belegen wieder die Wirklichkeit des Prinzips, dass ein Fluch einen anderen, gleichartigen Fluch nach sich zieht. Durch die ganze Geschichte hindurch wird uns Zeugnis abgelegt über dieselbe grundlegende Wahrheit, dass diejenigen, welche die Juden segnen, gesegnet werden und diejenigen, die ihnen fluchen, einen Fluch erleiden. Ein weltlicher Historiker hat es so ausgedrückt: Der Jude hat auf den Gräbern aller seiner Feinde gestanden. Auswirkung des Bundes mit Abraham in der Prophetie. Hesekiel Kapitel 38 Vers 1 bis Kapitel 39 Vers 16. Im oben genannten Abschnitt ist die Rede von einer Völkerallianz, die Israel mit einer Invasion überzieht. Die Nationen, die hier aufgelistet werden, befinden sich sowohl im Norden als auch im Süden von Israel. Die Invasion aber geschieht von Norden aus. In diesem Beitrag soll nicht weiter auf die Identität der einzelnen Völker oder auf den Zeitpunkt des Einmarsches eingegangen werden, denn diese Themen erfordern ein weiteres, gründlicheres Studium. An dieser Stelle interessiert uns vielmehr, wie sich diese Passagen zum abrahamitischen Bund verhalten. In den beiden Kapiteln aus dem Buch Hesekiel wird uns gezeigt, dass es jener fremden Armee gelingt, die Grenzen Israels zu überwinden und ins Zentrum des Landes vorzustoßen. Hesekiel 38, Vers 18 sagt: Und es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gog kommen wird über das Land Israels, spricht Gott der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen. In dem Moment, in dem die feindlichen Armeen nach Israel eindringen, beginnt der Zorn Gottes, und alle einmarschierenden Truppen werden ausgelöscht. Sacharja 12, die Verse 1 bis 3 und Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Die nächsten beiden Texte beziehen sich auf die Schlacht von Harmagedon. In vielen Diskussionen über Harmagedon wird ein Aspekt gerne übersehen. Harmagedon ist nämlich die endgültig letzte Situation, in der sich der Fluchaspekt des abrahamitischen Bundes auswirkt. Welches Ereignis führt denn zur nationalen Erlösung Israels bei der Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit? Der Prophet Sacharja sagt uns in Kapitel 12, dass am Ende der Tage alle Völker der Erde gegen Israel versammelt werden. Diese Aussage wird in Sacharja 14, Vers 3 wiederholt. Wir lesen dort: Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Dieses Ereignis wird die nationale Wiedergeburt Israels einleiten. Denn in Sacharja 12, Vers 10 heißt es, dass Israel in dieser Lage denjenigen anblicken wird, den es durchbohrt hat, nämlich seinen Messias. Weil die Juden dann endlich an Jesus, ihren Messias, glauben, werden ihnen ihre Sünden vergeben. In Sacharja 13, Vers 1 lesen wir: Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. In Kapitel 14 wird beschrieben, wie Christus in Kraft und Herrlichkeit wiederkommt und die Feinde Israels vernichtet. Sogar die Schlacht von Harmagedon ist eine Auswirkung des abrahamitischen Bundes. Aus der Bibel und der Betrachtung der Geschichte können wir lernen, dass die Geschichtsphilosophie Gottes wie folgt lautet: Ich will die segnen, die dich segnen, und ich werde denen fluchen, die dir fluchen. Schlussfolgerung. Jeremia Kapitel 31, die Verse 35 bis 37. Noch immer haben wir keine Antwort auf die Frage, wie man die Juden vernichten kann. Aber es gibt eine Methode, die tatsächlich funktionieren könnte. Sie wird in Jeremia 31, die Verse 35 bis 37 erwähnt. Dort lesen wir: So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Diejenigen, die in letzter Zeit am meisten Furore gemacht haben mit ihren Beteuerungen, die Juden vernichten zu wollen, sind Saddam Hussein und Osama bin Laden. Wenn sie wirklich Erfolg haben wollen, sollten sie die oben zitierten Verse lesen und dann Folgendes tun. Zunächst einmal müssten sie eine riesige Rakete bauen mit dem größten Atomsprengkopf, den die Menschheit jemals gesehen hat. und dann müssten sie dieses Geschoss abfeuern. Aber nicht auf Israel, denn das würde nicht funktionieren, sondern sie müssten damit auf die Sonne zielen und diese zerstören. Dann müssten sie eine zweite, kleinere Rakete bauen und damit den Mond vernichten. Nachdem das geschehen ist, kommt dann aber erst der schwierige Teil. Sie müssten Milliarden weitere Raketen bauen, und zwar so lange, bis jeder einzelne Stern im Universum ebenfalls zerstört ist. Erst dann wird Israel aufhören, eine Nation zu sein vor Gottes Angesicht. Nun, das ist die Methode, die ich auch den Studenten in dem eingangs erwähnten Vortrag an der Universität in Texas mitteilte. Zu dieser Veranstaltung waren 4 arabische Studenten gekommen, weil sie herausfinden wollten, wie man die Juden vernichten könnte. Nachdem mein Vortrag beendet war, kamen sie nach vorne und sagten: Da muss es doch noch eine leichtere Methode geben.
Halleluja, Halleluja, singt und jubelt euren Herrn, Gottes Volk in der Zerstreuung, singt ihm nah und fern. Singt Halleluja, singt Halleluja, dass ihr des Höchsten Ruhm vermehrt. Singt Halleluja mit Wort und Taten, dass die Welt es hört. Die da kamen aus der Fremde, folgten ihres Volkes Traum. Hohn und Dorn und Disteln standen, blüht der Mandelbaum. Dass die Blumen fröhlich blühen, Wasserbrecher aus der Wüste nach die Steppe glühen. Singt Halleluja, singt Halleluja, dass ihr des Höchsten Ruhm vermehrt. Singt Halleluja mit Wort und Taten, dass die Welt es hört. Bricht das Leben, eine frische Rute sprießt, dort im Land, wo reich im Segen Milch und Honig fließt. Singt Halleluja, singt Halleluja, dass ihr des Höchsten Ruhm vermehrt. Singt Halleluja mit Wort und Taten, dass die Welt es hört. Singt Halleluja, singt Halleluja, dass ihr des Höchsten Ruhm vermehrt. Singt Halleluja mit Wort und Taten, dass die Welt es hört.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch »Das Wunder der biblischen Prophetie« hörten Sie soeben den 3. Teil des Themas »Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham« von Dr. Arnold Fruchtenbaum. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.